Vis-à-vis.
Herr Schneider, das Öko-Institut hat vor kurzem eine Pressemitteilung herausgegeben. Da heißt es, die Klimawirkung von Kompensationszertifikaten wird erheblich überbewertet. Was sind Kompensationszertifikate und wofür brauchen wir sie eigentlich?
Ja, Kompensationszertifikate, dahinter steckt eine Tonne CO2-Reduktion, also des wichtigsten Klimagases. Und mit diesen Kompensationszertifikaten werden konkrete Klimaschutzprojekte finanziert, wie zum Beispiel die Aufforstung von einem Wald oder eine Windkraftanlage.
Was unterscheidet die Kompensationszertifikate von Emissionszertifikaten?
Ja, das sind zwei ganz grundlegend unterschiedliche Systeme. Wir haben ja zum Beispiel diesen europäischen Emissionshandel. Das ist ein großes System in Europa, wo 40% der europäischen Emissionen drunter fallen. Und dort gibt es eine Obergrenze, wie viel CO2 von all diesen Unternehmen, die da drunter fallen, ausgestoßen werden kann. Und hier bekommen die Unternehmen Zertifikate zugeteilt oder der Staat versteigert sie. Und die Unternehmen müssen dann für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen, so ein Zertifikat nachweisen. Und der Witz daran ist, es wird jedes Jahr weniger. Das heißt, damit kann der Staat im Prinzip regulieren, wie viel dürfen die europäischen Unternehmen an CO2 ausstoßen.
Jetzt reden wir aber erstmal über diese Kompensationszertifikate, die Sie untersucht haben. Was haben Sie da untersucht und warum kommt es zu einer Überbewertung derer umweltschonenden Auswirkungen?
Ja, in der Studie haben wir nicht selber neue Forschung dazu gemacht, sondern es ist eine Metastudie. Das heißt, wir haben ganz viele andere Studien ausgewertet und dann die rausgesiebt, die wirklich sehr robuste empirische Methoden anwenden. Also die wirklich gucken, wie haben diese Projekte funktioniert und was wäre sonst passiert. Das sind zum Teil ganz unterschiedliche Projekte und wir haben dann ausgewertet anhand dieser Studien, wie viele Zertifikate wurden ausgegeben. Und wie viel haben diese Projekte wahrscheinlich tatsächlich reduziert? Und wir haben eben herausgefunden, dass im Durchschnitt nur etwa 1/6 der Zertifikate reale Emissionsminderungen sind. Das heißt, es wurden viel zu viele Zertifikate ausgegeben.
Was für Projekte sind das in etwa? Oder können Sie Beispiele nennen?
Ja, das sind zum einen Projekte zur Vermeidung von Entwaldung. Das ist der größte Projekttyp. Das heißt, ich habe irgendwo einen Wald stehen und jetzt sage ich, ich schütze den, weil sonst würde der gerodet werden. Und dafür kriege ich dann Zertifikate. Und da ist zum Beispiel das große Problem, ich weiß nicht, wann wäre dieser Wald wirklich gerodet worden. Darüber kann ich ja nur Annahmen treffen. Und da haben wir eben gesehen in diesen Studien, dass die Projektentwickler, also die, die diese Klimaschutzprojekte entwickeln und den Wald dort schützen, dass die natürlich Annahmen getroffen haben, dass der ganz schnell verloren gehen würde, dieser Wald. Und entsprechend haben die halt sehr, sehr viele Zertifikate bekommen. Wenn man sich dann aber die Wälder nebenan anguckt und so Vergleichsstudien macht, dann sieht man, okay, da würde schon irgendwann der Wald gerodet werden, aber nicht so schnell, wie die angenommen haben.
Wer kauft denn solche Kompensationszertifikate? Also bin ich das, wenn ich eventuell sage, ja, ich fliege und dann möchte ich mein schlechtes Gewissen bzw. den CO2-Ausstoß irgendwie kompensieren? Sind das solche Zertifikate?
Ja, die größten Käufer sind institutionelle Käufer, also vor allem Unternehmen. Viele Unternehmen haben sich ja so Netto-Null-Ziele gesetzt oder manche Unternehmen verkaufen auch Produkte, wo sie sagen, dieses Produkt ist klimaneutral, kennt man wahrscheinlich aus dem Supermarkt oder von der Werbung. Und ein Teil dieser Klimaneutralität wird dann eben durch solche Zertifikate erreicht. Und daneben gibt es auch noch Individuen, die sagen, ich will meinen Flug ausgleichen, also private Käufer. Und dann gibt es auch noch einen ganz anderen Markt, das sind sozusagen verpflichtende Märkte. Zum Beispiel haben alle großen Airlines eine Verpflichtung unter einem internationalen Abkommen, unter der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, ihre Emissionen zu einem Teil auszugleichen. Das heißt, das ist dann wie eine Verpflichtung von Airlines, dass sie solche Zertifikate kaufen müssen.
Wie kommt es zu dieser Überbewertung? Also diese Mängel, wo kommen die her? Sind die strukturell oder ist das das böse Verhalten Einzelner? Kann man da was sagen?
Ja, ich denke schon. Also erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass dieser Markt nicht reguliert ist, sondern im Prinzip kann jeder sagen, ich gebe ein Siegel raus. Das ist so ähnlich wie beim Biolandbau, nur dass da die Prüfung viel besser funktioniert. Da gibt es ja auch verschiedene Siegel. Das Problem ist so ein bisschen, dass niemand echt einen Anreiz hat, einen ökonomischen Anreiz hat, dass die Zertifikate Qualität haben. Warum ist das so? Die Projektentwickler, also die Waldschützer in dem Beispiel, die wollen natürlich möglichst viele Zertifikate haben. Das heißt, die treffen optimistische Annahmen.
Dann heißt in diesem Fall optimistisch?
Also optimistisch heißt, dass sie eher die Emissionsminderungen überschätzen, weil sie wollen ja mehr Zertifikate haben oder dass sie annehmen, dass der Wald sehr schnell abgeholzt werden würde. Und dann gibt es noch die Zertifizierungsprogramme, die eigentlich die Regeln machen, also wie Demeter oder Bioland, wenn man das übertragen würde auf den Biolandbau. Und die stehen in Konkurrenz zueinander. Das haben mir schon einige persönlich gesagt. Wenn wir die Regeln zu streng machen, dann laufen die Projektentwickler alle zu jemand anderem. Und dann gibt es noch die Käufer, wie die Unternehmen, die Netto-Null-Ziele haben. Die wollen natürlich möglichst günstige Zertifikate haben. Und wenn die Zertifikate überschätzt werden, dann sind sie wieder besonders günstig. Deshalb gibt es eigentlich außer den Reputationsschäden gibt es so niemanden, der wirklich in dem System einen ganz starken ökonomischen Anreiz hat.
Sind diese Kohlenstoffzertifikate denn, wenn es darum geht, die Klimakrise irgendwie noch in den Griff zu kriegen, eine relevante Größe? Ich frage deswegen, weil Ottmar Edenhofer, der Chef des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, hat neulich in einem Interview in Bezug auf die Studie gesagt, ja, das ist schon richtig, aber da geht es ja nur um die freiwilligen Zertifikate und nicht um den Emissionshandel, der das wirklich große ist und der läuft ganz toll. Weil der Grundgedanke, nämlich wir bepreisen unseren Ausstoß und dann reduzieren wir den Ausstoß dadurch, dass der Preis immer höher wird, das ist ja der gleiche.
Genau, der Grundgedanke ist der gleiche, aber die Instrumente sind wirklich sehr grundunterschieden. Ich sehe das auch so, dass der europäische Emissionshandel ein sehr, sehr wichtiges Klimaschutzinstrument in der EU ist, vielleicht das wichtigste sogar. Und dort haben wir auch ganz andere Preise. Also dort sind ja die Preise zwischen 60 und 100 Euro gewesen in den letzten Jahren. Und diese Kompensationszertifikate bekomme ich zum Teil für 50 Cent. Es gibt auch sehr teure, es gibt auch einzelne gute, aber viele haben eben leider keine Qualität. Also da gibt es wirklich riesige Unterschiede.
Inwieweit sind Kohlenstoffmärkte, auf denen ja diese Zertifikate, ich glaube beide Arten von Zertifikaten gehandelt werden, doch unverzichtbar, zumindest unter dem Gesichtspunkt, wenn wir sagen, wir wollen eine marktwirtschaftliche Lösung haben. Das heißt, die Unternehmen sollen aus dem Eigeninteresse heraus dazu gebracht werden, wir investieren in neue Technologien und irgendwann sind die so, dass wir in einer Netto-Null-Welt leben, was ja das Ziel ist, auf das wir eigentlich zusteuern müssen.
Also der große Vorteil von dieser Idee der CO2-Bepreisung oder diesen Märkten ist tatsächlich, dass die unsichtbare Hand des Marktes, so heißt es ja in der Ökonomie, tatsächlich dann die Optionen sucht, die man vielleicht sonst gar nicht im Blick hat. Also das haben wir auch mit diesen Kompensationszertifikaten sehr früh erlebt, dass Projekte gefunden wurden in China, wo niemand auf dem Schirm hatte, dass dort ganz viele Emissionen passieren und die sehr kostengünstig reduziert werden können. Das heißt, grundsätzlich kann man sagen, helfen so marktwirtschaftliche Instrumente, die Kosten für den Klimaschutz zu reduzieren. Aber es ist auch ganz wichtig, dass sie nur ein Instrument sind. Sowas wie Verbote oder Förderungen sind halt auch ganz zentral in vielen Fällen, weil es funktioniert auch nicht in allen Sektoren besonders gut.
Sie haben gerade genannt Verbote oder Förderungen. Ich nehme zwar vor allem den Begriff des Verbotes. Wir haben in knapp 3 Monaten Bundestagswahlen. Und gerade in diesem Kontext denke ich irgendwie, wer Verbot sagt, ist doch eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilt.
Ja, da hat sich der gesellschaftliche Diskurs sehr geändert. Aber ich sag mal so als Beispiel, es wurde früher vehement um das Anschnallverbot in Autos gestritten. Und inzwischen haben sich alle daran gewöhnt und alle verstehen, dass es Sinn macht. Oder dass es ein Rauchverbot gibt, wo auch am Anfang alle aufgeschrien haben, es schränkt die Freiheit ein. Unsere Freiheit ist wahnsinnig wichtig, aber langfristig kann sie eben nur bestehen bleiben, wenn wir die Rahmenbedingungen so schaffen, dass wir sozusagen noch eine lebenswerte Welt haben. Und bei manchen Sektoren funktioniert es einfach nicht so gut nur über die Bepreisung, weil es ja auch soziale Ungerechtigkeiten hervorrufen kann, weil dann diejenigen, die Geld haben, können so viel ausstoßen, wie sie wollen. Also da braucht es auch immer einen sozialen Blick und einen Ausgleich. Und in manchen Fällen sind Verbote einfach auch einfacher.
Grundsätzlich gesehen denken Sie, dass der wichtigere Weg ist, wir brauchen technologische Neuerungen, um ein Lebensmodell zu finden, in dem eben nicht mehr fossile Brennstoffe oder die Produktion von Kohlendioxid in großer Menge passiert? Oder wir müssen grundsätzlich umdenken, was unser Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell angeht, weil wir doch eben eher so ein, ich nenne es jetzt mal vielleicht so ein bisschen polemisierend, Konsum als erste Bürgerpflicht. Wenn wir nicht kräftig konsumieren, dann geht unser ganzes Wirtschafts- und Lebensmodell ja zugrunde. Also wo würden Sie denn sagen, sollte man eigentlich eher, um dieses Riesenproblem in den Griff zu kriegen, sein Hauptaugenmerk hinlenken?
Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, das Augenmerk auf sozusagen, was sind erstmal die Lösungen, also auch die technischen Lösungen in bestimmten Sektoren, wie kann ich das machen, wie kann ich sozusagen den politischen Rahmen so schaffen, dass ich wirklich auf Netto Null komme. Die gute Nachricht ist, eigentlich sind die Technologien alle da, ich brauche nur die richtigen Rahmenbedingungen. Und es wird dann natürlich in der Konsequenz so sein, dass zum Beispiel Fliegen deutlich teurer werden wird, weil einfach die jetzigen Flugpreise nicht den realen Kosten entsprechen, sondern es wird erheblich subventioniert und die CO2-Kosten sind da gar nicht eingepreist. Das heißt, es wird dann teurer und das kann dann auch dazu führen, dass sozusagen das Wirtschaftsmodell anders wird, dass wir mehr Suffizienz haben, das heißt, unser Konsumverhalten ändern. Aber ich sehe es eher so als eine Konsequenz aus dieser Regulierung, als dass man sozusagen sagt, ihr müsst jetzt anders konsumieren. Also, dass es sich sozusagen aus diesen Regularien heraus gibt, dass man darüber nachdenkt, okay, kann ich mit weniger Wohnraum auskommen? Wie viel Verkehrswege brauche ich eigentlich? Also das ist sicher ein ganz wichtiger Bestandteil, aber in jedem Fall nicht der einzige.
In einer Demokratie braucht es für das Erreichen eines solchen Zieles Mehrheiten. Sehen Sie die derzeit?
Ja, wenn man sich so Umfragen anguckt, also auch so detailliertere Umfragen, dann ist es interessant, dass viele Menschen immer noch Klimaschutz sehr, sehr wichtig finden. Aber dass sozusagen andere Sorgen mehr in den Vordergrund getreten sind. Also die Sorgen um den Ukraine-Krieg, die Sorgen um wirtschaftlichen Abstieg und so weiter. Aber trotzdem wird Klimaschutz immer noch als eine hohe Priorität genannt. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man vor allem Klimaschutz so gestaltet, dass es die Menschen mitnimmt, dass damit was Positives verknüpft ist. Und da kommen wir tatsächlich in diese Debatte um Verbote vielleicht auch rein. Aber ich habe den Eindruck, dass es vielen Menschen doch noch sehr wichtig ist, dass wir da eine gute Lösung finden, neben den anderen Krisen.
Herr Schneider, ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Bertsch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.